SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Wäre es nicht schön, wenn wir immer genau wüssten, woher unsere Lebensmittel kommen, die wir posten, wenn wir den Produzenten würden kennen und ihm vertrauen. Oder wenn wir zum Beispiel wüssten, wer den Tisch gemacht hat, wo wir dran sitzen und aus was für Holz das er ist, dann hätten wir ja ganz eine andere Beziehung zu dem Möbel. Das alles lässt sich machen. Es gibt innovative, ideenreiche Kleinunternehmer, die Produkte ausdüfteln, selber herstellen und auch selber verkaufen und die gerne darüber Auskunft geben, wie sie das machen. Und diese Kleinunternehmer, die kommen Schub über. Von der Authentica-Bewegung. Gegründet worden ist die Bewegung von 4 Solothurner mit dem Ziel, solche profilierte Kleinunternehmer eine Stimme zu geben und eine Plattform. Die SRF1-Redaktorin Yvonne Scherer stellt uns in dieser Stunde die Authentica-Bewegung vor.
Am Anfang der Authentica-Bewegung steht ein Kloster. Das Kapuzinerkloster von Solothurn. Es liegt mitten in der Stadt und hat einen traumhaft schönen Garten. Es ist still hier. Nicht nur wegen der dicken Klostermauern. Das Kapuzinerkloster steht seit Jahren leer und der Kanton hat sich noch nicht entscheiden können, was er mit dem Gebäudekomplex und dem grossen Garten mitten in der Stadt machen will. Nur hier und da gibt es einen Anlass im Kapuzinerkloster. Der wunderschöne Ort hat dem Gastronom Urs Bucher keine Ruhe gelassen. Da drin müsste man doch eine Genussmesse realisieren. Der Ort wäre wie gemacht. Er ist mit dieser Idee zum Jungunternehmer und Marketingleiter Raphael Waber gegangen. Und der hat dann noch die beiden Marken- und Konzeptspezialisten Köbi und Jörg Brubacher ins Boot geholt. Das vierblätterige Kleeblatt hat die Authentica-Messe ins Leben gerufen. Heuer hat es die dritte Ausgabe gegeben.
Ja, mein Name ist Jörg Brubacher. Ich bin einer der Mitbegründer der Authentica. Ich bin dort verantwortlich für die Gestaltung und vor allem auch für die Kommunikation, für die Idee, für das Konzept und so weiter, das wir hier zusammen entwickelt haben in unserem Team.
Wir stehen jetzt im Refektorium, da haben früher die Mönche gespissen. Es hat hier jetzt alle Sachen, die man essen und trinken kann. Sehr eine fröhliche Angelegenheit. Es gibt ja sehr viele verschiedene Märkte, wo man so Produkte von kleineren Produzenten kaufen kann in der Schweiz. Was ist anders oder besonders an eurer Messe, an der Authentica?
Ja, bei der Authentica ist es so, dass es alles Kleinproduzenten sind, die hier sind. Die sind alle persönlich hier. Die vertreten ihr Produkt, das sie entwickelt haben, das sie selber produziert haben und sie selber verkaufen. Also es ist alles in einer Hand. Das heisst, es hat eine Überschaubarkeit. Die wissen genau, was sie machen.
Also dann würdet ihr sagen, die Menschen, die hier ausstellen, sind mindestens so wichtig wie ihre Produkte?
Genau, bei uns steht vor allem der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist, denke ich, ein wesentlicher Unterschied von vielen anderen Messen. Es ist nicht eine Food-Messe, es ist nicht eine Design-Messe, es ist eigentlich eine Messe von Kleinproduzenten, von solchen, die Rückgrat haben, die anstehen und auch in einer schwierigen Zeit vielleicht sagen, mal, ich mache meine Sache so, wie ich es für richtig finde, zum Teil kompromisslos. Und da hat man nachher ganz spannende Produkte, die wirklich einzigartig sind. Und das ist die persönliche Prägung, die uns da wichtig ist.
Authentica, also authentisch, echt, ehrlich. Es tönt so, als wären da auch Werte irgendwie betroffen, die man ansprechen will, wenn ich den Namen höre von dieser Messe. Ist das so?
Das ist definitiv so, ja. Also uns ist es wichtig, eben die Überschaubarkeit, wo man sagt, heute ist man manchmal so fast verloren, wenn man jetzt in einem grossen Supermarkt ist, was soll ich jetzt kaufen? Ich bin total überfordert. Und dann denke ich, ist das eine Hilfe, wenn man kann sagen, hey, ich weiss, das Karamell ist jetzt genau von dieser Person hergestellt, die vor mir steht und das schmeckt noch einmal viel besser.
Könnte es nicht so sein, dass man sich einfach blenden lässt und vielleicht ist da gar nicht so viel dahinter?
Oftmals ist ja die Geschichte, die einem auch wichtig ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ein Wein ähnlich schmeckt wie ein anderer Wein, der total anonym gekauft worden ist. Aber wenn man Geschichte mitnimmt und man weiss, ich habe mit dem Produzent vielleicht eine Viertelstunde diskutiert, ich weiss genau, woher, dass er seine Reben, wo er seine Reben hat, dass er genau weiss, wie er es produziert und so weiter. Das ist das die Geschichte, die dahinter ist. Und das, denke ich, ist etwas, was spannend ist. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Tisch habe aus alten Holzweinfässern, wo ich nachher genau die Geschichte habe, das ist der und der Wein war in diesem Fass drin gewesen, Und dann stehe ich an diesem Tisch, oder respektive hocke ich an diesem Tisch, dann ist das Ganze ein anderes Gefühl, als wenn ich einfach ein Produkt ab der Stange habe.
Klöster waren schon gängig Wissenszentren, gar nicht etwa nur von Büchern wissen. Mönche und Nonnen haben Handwerk gepflegt, haben sich im Obstbau und Ackerbau ausgekannt, haben Rezepte für Schönheitsmittel und natürliche Heilmittel gewusst und haben Wein gekeltert. Sie haben das Wissen bewahrt in Zeiten, wo es einen schweren Stand hatte, und haben es immer weiterentwickelt. So passt das Kloster ideal zu der Authentika. In jedem Raum hat es die passenden Aussteller. In der Schneiderei zum Beispiel Textilhandwerkerinnen, im Refektorium, im Speissaal der Mönche, Lebensmittel, von Senf über Wildkräutermischungen, Sirup, Trockenfleisch bis zu Karamell. Die Authentika versteht sich aber nicht als rückwärts gerichtete Bewegung. Es ist kein zweiter Bauenberg. Das hat mir Raphael Waber erklärt, der für das Marketing zuständig ist.
Das ist etwas höchst Modernes, was wir machen. Und zwar wollen wir Produzenten auffindbar machen, die Produkte schaffen, wo noch eine persönlich prägte Qualität vorhanden ist. Und es gibt Leute in der Schweiz, die das ganz gut machen. Und dort muss man aber auch sagen, es ist hart, es ist nicht einfach. Oder? Und es ist vor allem auch etwas, was man nicht einfach im Dorf machen kann und nachher verkauft man die Produkte im Dorf und in den umliegenden Dörfern. Das ist in den meisten Fällen schon etwas, wo man weiter raus muss gehen, das grösste Sitzungsgebiet muss haben. Und dort ist nachher vielleicht das, was wir mitbringen, nämlich das Marketing oder Kommunikation, das ist das, was wir dazu beitragen können, dass sie eben auch gefunden werden. Also wenn ihr jetzt in Solothurn einen ganz guten Produzent habt, dann gibt es sicher auch in Chur Leute, die sich für das interessieren, aber sie wissen es schlichtweg nicht. Darum gibt es auch ganz viele, die aufgeben, weil sie halt nicht auffindbar gemacht wurden, obwohl sie eigentlich etwas ganz Gutes machen.
60 Ausstellerinnen und Aussteller haben im Klosterplatz. Jeden Einzelnen hat jemand aus dem Viererteam besucht und ausgesucht. Alle mussten sich bewerben und sind dann von einer Jury rausgelesen worden. Welche sind die Kriterien, für bei Authentika mitzumachen?
Die müssen aus der Sparte Lebensmittelhandwerk oder Kunsthandwerk sein. Nachher ist wichtig, dass sie das nicht nur so als kleinen Nebenerwerb machen, sondern wirklich, das ist ein Teil von ihrer Existenz, also ein Teil von ihrem Einkommen, das, was sie generieren mit diesem Produkt. Nachher ist es so, dass sie müssen die Wertschöpfungskette in ihren Hang haben oder eine ganz kurze, überschaubare Wertschöpfungskette, dass sie also ganz genau erzählen können, woher es kommt, wie es produziert wird und wer es verkauft. Am liebsten halt in ihren Hang. Und dann ist noch wichtig, dass sie ein Dokument vorweisen können, dass sie zeigen können, dass sie sich engagieren für etwas. Das kann sein, dass sie sich engagieren für Wissensvermittlung, Qualitätsoptimierung, Innovation. Dass sie zeigen können, dass sie sich in einem Bereich innerhalb dieser Bewegung engagieren.
Produkte, die der Authentika präsentiert sind, sollen alle ein Gesicht und eine Geschichte haben. Im Garten des Klosters sorgen verschiedene Musiker für Stimmung. Auch hier hat es Stäng. Zum Beispiel der von Urs Lippert, einer der wenigen in der Schweiz, der noch weiss, wie man Trockenmauern baut. Oder die erste Freilandpilzfarm aus dem Berner Oberland, die auf einheimischem Holz Pilze züchtet. Jeder Aussteller darf zweimal kommen und dann wechselt es wieder. So garantieren die Authentika-Organisatoren, dass man an jeder Messe wieder neue Aussteller trifft. Über 8'000 Besucherinnen und Besucher sind heuer in die Authentika ins Kapuzinerkloster gekommen. Und das ohne ein einziges Inserat, ohne Werbung, nur mit Mut-zu-Mut-Propaganda. Der Raphael Waber erklärt sich den Erfolg damit, dass sie lange am Konzept gearbeitet haben, dass sie ein glückliches Hängli haben bei den Ausstellern und auch mit dem Ausstellermix.
Was wir auch noch haben, ist natürlich ein Broschürli, das ohne Werbung auskommt. Also wir haben null Inserate in dieser Ausstellungsbroschüre und dort wird jeder profilierte Kleinproduzent vorgestellt mit einem ganz schönen Foto, wo wir extra einen Fotograf hinschicken und wir schreiben noch einen Text dazu von einer Texterin. Und das Büchli ist nachher das Hauptkommunikationsinstrument. Das verteilen die Aussteller sehr gerne und dann wird eben auch darüber geredet, wenn man so ein Büchli in die Hand bekommt, schaut man es gerne an und behaltet es. Es ist wie ein Nachschlagewerk.
Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir nicht nur über die Aussteller reden, sondern dass die auch selber zu Wort kommen. Ich habe eine Frau und einen Mann rausgelesen. Ladies first.
Ich heiße Patricia Müller. Wir sind hier zu Biberen im Buchiberg in meinem Atelier. Das ist am Waldrand nah. Das ist ein ehemaliges Bienenhaus und ich habe jetzt meine Papierwerkstatt hier eingerichtet.
Es ist sehr ein gemütlicher Ort. Man hört von draussen Kuhglocken, man hört Grillen zirpen. Also ihr habt sehr einen idyllischen Arbeitsplatz. Da könnte man fast neidisch werden.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich würde noch für überhaupt nichts auf dieser Welt würde ich diesen Platz geben. Ich geniesse das. Es ist wirklich inspirierend, auch hier drinnen zu arbeiten.
Ihr habt uns vorher gesagt, es sei eine besondere Ehre, dass wir in euer Atelier kommen dürfen. Ihr lasst hier also nicht jeden rein. Und das sei fast so privat wie euer Schlafzimmer. Was ist so besonders für euch, wenn ihr im Atelier seid?
Manchmal entsteht etwas, das mir gefällt und manchmal etwas, das nicht gefällt. Die nicht gefallen, sind die Sachen, die halt gleich da hängen und es muss nicht unbedingt an die Öffentlichkeit.
Wenn man möchte Sachen herstellen, die einem gefallen, muss man ja genauso genau wissen, was einem nicht gefällt. Das ist eigentlich genauso wichtig.
Genau so ist es. Also beim Scheitern entstehen nachher Sachen, die man vielleicht 2-3 Jahre einfach auf die Seite tut und dann plötzlich kommt wieder eine Idee auf das hin und es entsteht etwas, das man dann nachher der Öffentlichkeit auch zeigen will.
Ihr macht ja Papier aus verschiedenen Materialien. Ihr macht Papier aus, ja, ich sage sagen Sie jetzt mal vielleicht ein bisschen salopp, aus Abfall. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Art Recyclingpapier im besten Sinn zu machen?
Ich habe als Kind habe ich Papier aus Altpapier, also aus Zeitungen oder irgendwelchen alten Briefen, habe ich gemacht. Bin dann nachher, nach dem letzten Kind wieder ins Papierschöpfen reingekommen und habe den Kurs besucht, auch, habe einen Kurs besucht über Japanpapier zum Beispiel und bin dann nachher dort einfach angestoßen, weil es mir gedacht hat, ich will die Fasern nicht importieren müssen, ich will etwas brauchen, das wir haben. Und das hat natürlich den Grund, dass wir in der Landwirtschaft so tätig sind und das brauchen, was wir haben, also die Selbstversorgung eigentlich. Und auf das hin habe ich Fasern gesucht, die wir hier produzieren können. Das wäre zum Beispiel die Linne, die ich selber anpflanze, oder dann aus eben Abfall. Das heisst jetzt im Moment sehr aktuell sind die Spargelfasern und natürlich aus den Lümpen.
Als ich Patricia Müller besucht habe, hatte ich auf ihrem Biogemüsehof, wo ihr Mann bewirtschaftet, gerade die weissen Spargel-Saison. Aus dem untersten Teil der Spargel, wo man abschnitt und nicht verkauft, wo also einfach auf dem Kompost landen, macht Patricia Müller ein hauchfeines Papier ohne Leim mit einer ansprechenden Struktur. Zuerst kocht Patricia Müller die Spargel ein bisschen, zuerst allein und nachher zusammen mit Soda, wo die Fasern aufschließt. Das geht etwa 5 Stunden. Mit Soda hat man früher Flecken in der Wäsche gelöst. Die Soda nimmt Patricia Müller in Kauf, weil sie sonst tagelang die Spargel weichkochen müsste. Sie hat Händchen und Schutzbrillen an, um sich vor dem ätzenden Soda zu schützen. Wenn Patricia Müller weisse Leintücher nimmt für Papier, dann gibt es natürlich ein weisses Papier. Naturfasern wie die aus den Spargel oder aus den Leinenfasern, der Patricia Müller ihrer Hauptspezialität, geben ein braunes, nicht anmächeliges Papier. Darum bleichen Patricia Müller die Fasern mit Chavel, wo man auch heute noch für Wäschbleichen braucht oder als Putzmittel. Soda und Chavel wäscht Patricia Müller nachher sorgfältig aus der Pulpe, einem Papierbrei, sodass es keine Rückstände im Papier hat. Papier von Hang machen ist ein Krampf. Zwar liest man in Bastelbücher gäng wieder, man könne das locker daheim in der Küche mit Kind machen. Patricia Müller ist der Meinung, Papierschöpfen gehöre in die Hände von einem Profi, der mit dem ätzenden Soda und dem aggressiven Chavel umgehen kann. Ganz sicher nicht in die Hände von Kindern. Als nächsten Arbeitsgang kommt das Verkleinern der Spargelfasern. Das macht sie im sogenannten Holländer. Das ist ein Papiermülli mit einem Zangrad, das die Fasern verreibt. Jetzt ist die Pulpe, der Papierbrei, fertig. Patricia Müller gibt eine Ladung Pulpe zusammen mit viel Wasser in eine Wanne. Jetzt kommt das Dessert, das Papierschöpfen dran. Die Papierkünstlerin nimmt ein Schöpfsieb in die Hand.
Jetzt muss ich den etwas nass machen. Weil, wenn er trocken ist und ich gehe schöpfen, dann habe ich Luftmatern und dann gibt es kein Papier. Jetzt habe ich den nass. Jetzt gehe ich mit dem ins Wasser runter. und gehe das die Fasern mit dem Schöpfsieb rausnehmen. Es tut das ziemlich lang abtropfen. Es kommt schwer auf die Fasern drauf an, die ich habe. Die einen tun mehr und die anderen tun weniger lang abtropfen. Also wenn ich ein Papier mache aus alten Zeitungen, dann macht das schwuppdiwupp und ist das Wasser fort. Mhm. Aber dementsprechend ist dann auch die Qualität des Papiers. Es ist natürlich sehr weich und es verreist schnell einmal. Wenn ich Papier aus Fasern mache, eben so wie die Spargel, muss man also schon recht ziehen, dass es kaputt geht. Ja. Jetzt habe ich hier eine Presse, die hat ein Wägeli. Das kann ich nachher mit meinem Papier kann ich das nachher in die Presse hineinschieben. Jetzt habe ich hier ein Brettzweig. Da ist ein Filz drauf. Mhm. So in Papierfabriken tun sie direkt das Papier ablecken, abgautschen. Bei mir ist es einfach ein bisschen so, dass ich viel verschiedene Papiere mache und dann hat es vielleicht auf dem Filz noch, sagen wir, schwarze Fasern und dann will ich ein weißes Papier machen. Und dann habe ich natürlich die schwarzen Fasern auf dem weißen Papier. Und darum tue ich noch zusätzlich einfach ein altes, feines Tüchchen, das ist von einem Bettwäsche irgendetwas, tue ich noch drauflegen, weil das kann ich besser auswaschen als der Filz. Dass ich dann nachher keine fremden Fasern drauf habe. Oder? Jetzt mache ich das zuerst noch schnell ein bisschen nass. Geht am reinsten zum Ablegen.
Das ist lustig, Papier ist so etwas Trocknigs eigentlich, wenn man es in den Hängen hat, aber das ist jetzt wirklich ein Kürz.
Das ist ein Kürz, das ist so. Papier kommt aus dem Wasser, aber es hat das Wasser nicht gegeben. Wenn es mal trocken ist und es dann wieder nass wird, dann haben wir das ein Problem.
Patricia Müller stürzt ihr Schöpfsieb auf einen Filz mit dem Tüchlein drauf. Und da liegt es. Zwar noch nass, aber doch schon ein Papier, das zusammenhält. Seidefein. Man sieht die Faserstruktur der Spargel gut. Jetzt kommt sie in die Presse. Patricia Müller musste jahrelang sparen, bis sie sich die Presse leisten konnte. Vorher hatte sie ja nur alte Buchdruckerpresse, wo sie draufschlagen musste, dass sie mehr presst. Das hat ihr den Rückenweg gemacht. Dank dieser Presse kann sie jetzt auch grössere Bögen für Papierobjekte schöpfen. Pulpen herstellen und Papier schöpfen ist das eine. Aber genauso wichtig ist für Patricia Müller zu gestalten. Ihre Karten mit den verschiedensten Reliefs und Pflanzeneinschlüssen oder Prägungen haben im wahrsten Sinn des Wortes eine unverwechselbare Prägung. Das Atelier von Patricia Müller ist im Moment selbsttragend. Was fasziniert sie dermassen, dass sie so viel Zeit, Kraft und Kreation rein investiert?
Die unerschöpfliche Vielfalt, die ich mit ein paar Fasern eigentlich herbringen kann. Es ist wie ein Virus bei mir. Das hat einfach schon als Kind angefangen. Ich habe die schönsten Wasserzeichen gemacht als Kind. Leider habe ich sie auch alle vorgeschossen, also kein einziges mehr gefunden. Und nachher einfach mich immer wieder verbessern. Ich habe nicht wirklich einen Beruf gelernt. Ich habe nach der Matur schnell einmal Kind gehabt. Und habe nach dem letzten Kind noch die Gestalterin an der BFF gemacht, in Bern, die es leider heute nicht mehr gibt. Und das war dann nachher der Ausschlag gewesen, wo mir einfach gesagt hat, ich kann jetzt in diesem Bereich kann ich mich selber weiterentwickeln und schwätzt mir niemand rein, oder? Das ist, ich kann wirklich selber etwas bewirken und weitermachen.
Patricia Müller versteht sich als Papierkünstlerin, die mit dem Werkstoff, den sie selber herstellt, unverwechselbare Produkte realisiert. Patricia Müller hat keinen Laden. Sie reist in der ganzen Schweiz zusammen, geht an Märkten, wo sie ihr Papier verkauft.
Ich muss Kontakt aufnehmen mit den Leuten. Ich muss an den Ausstellungen sehr viel reden. Ich muss den Leuten erklären, was ich mache, weil sie sehen natürlich den Preis und denken, oh nein, also für eine Karte gebe ich nicht so viel aus. Aber wenn sie wissen, was das dahinter steckt und wie die Sachen auch entstanden und gemacht worden sind, dann akzeptieren sie den Preis auch.
Patricia Müller stellt fest, dass das Interesse für ihr Papier steigt. Aber das Weibeln dafür, das ewige zu Merit fahren, das ist ihr manchmal eine Last. Ein Grossauftrag wäre der Hammer. Aber auch nicht um jeden Preis, sagt die Papierkünstlerin. Auch wenn sie wachsen und gewisse Aufträge hat, es müsste gäng noch für sie und ihre Qualitätsansprüche stimmen. Sie hat das Glück, dass ihr Mann und sie einen Bio-Gemüsehof bewirtschaften, der gut läuft und der Fasern liefert. So kann sie sich das selbsttragende Atelier leisten. Die Authentica ist für Patricia Müller ganz eine besondere Messe. Erstens wegen dem Ort, zweitens, weil dort ausschließlich wirklich interessierte Kundschaft auftaucht und weil sie sich drittens gerne mit Kollegen austauscht. Die Authentica-Messe hat Erfolg. Jedes Jahr kommen mehr. Aber das genügt dem Raphael Waber und seinen Kollegen nicht.
Jetzt haben wir eine Plattform, das ist die Messe, und zwar eine in Solothurn. Dort ist also jetzt die Idee, dass wir mehr solche Messen machen an wunderschönen Orten. Das ist sehr etwas Wichtiges. Die Atmosphäre von der Lokalität, also mehr Messen in der Schweiz. Das Zweite wäre nachher, wo angedacht ist und auch schon konkretisiert ist, in unserem Plan eine Webplattform, und zwar das virtuelle Pendant zu der Messe, dass wir sagen, wir machen nicht nur physisch auffindbar an einer Messe, sondern auch im Internet. Und zwar ist das eine Plattform, wo man filtern kann, wo man eben genau das findet, was man sucht. Und darauf hat natürlich auch nur Zugang als profilierter Kleinproduzent, der unsere Kriterien erfüllt. Das heisst, darauf sind garantiert keine Händler. Und auf dieser Webplattform kann der Produzent, der sich porträtieren will, der kann dort zum Beispiel auch Kurse anbieten oder Hinweise machen auf Kurse, die er gibt oder auf Ausstellungen, die er dabei ist. Und dort ist wichtig zu wissen, dass die Webplattform nicht ein Webshop wäre, sondern dass wir rein da sind, für zum auffindbar machen. Und jeder Produzent hat aber nach seine eigene kleine Webseite, die er schon jetzt hat. Und dort wird einfach verwiesen, wenn man noch mehr wissen oder etwas direkt kaufen will.
Die Plattform kommt mir ein bisschen vor wie eine Partnervermittlung. Zwei, die sich suchen und die nicht wissen, dass es den, den man sucht, gibt oder wo er ist. Wertorientierte Konsumenten wissen häufig nichts von den profilierten Kleinunternehmern, weil die kein Budget haben für Inserat-Kampagne oder Marketing. Der Markenspezialist und Authentica-Mitbegründer Köbi Brutbacher doppelt nach.
Plattformen, die sich um Qualität, um Diversität, um Regionalität kümmern, die gibt es eigentlich alle schon. Mhm. Es gibt aber eigentlich noch keine Plattform, die sich um die kümmert, die sich an der Basis von unserer Gesellschaft mehr oder weniger für ihre Produkte engagiert. Dass ihnen Qualität und das Fortbestehen von ihren Produkten ganz entscheidend wichtig am Herzen liegt. Der Kernsatz unserer Bewegung ist, eine Plattform zu schaffen mit dem Ziel, die zu stärken, die in überschaubarem Rahmen eigenständig arbeiten und für das Resultat Verantwortung übernehmen. Das heisst, gerade stehen für das, was man macht, überzeugt sein, dass das, was man macht, richtig ist und dafür sich einsetzen. Nicht im primären Ding, dass man jetzt unbedingt kommerziellen Erfolg muss haben. Das ist dann eher Erfolg davon, wenn man es gut macht. Überzeugt sein, dass das Produkt, das man sich dafür einsetzt, dass das gut ist, dass es das braucht und dass man nicht einfach beim ersten Windstoß umfällt und etwas anderes macht.
Das, was die machen, die Haltung, die sie haben, finden wir einfach genial. Das sind Leute, die in der Gesellschaft so eine wichtige Grundlage bilden. Und wenn wir mit denen reden, das sind einfach alles Leute, die etwas machen, wo sie eigentlich auch müssen, ganz viel Opfer bringen müssen. Und vor allem finanzieller Art natürlich in der Schweiz. Das ist ein riesiges Thema, oder, dass man überhaupt noch existieren kann und so etwas machen. Und die Leute, die diese Haltung haben, die interessieren mich einfach, weil sie nicht ein normales Leben führen in unserem System, sondern sie haben ganz einen anderen Weg gewählt. Und das sind Vollblutproduzenten und die arbeiten tagtäglich dran, aber sie leben auch irgendwie so und das fasziniert mich.
Und nicht nur das. Es sind häufig auch Glücksmanager, um einen trendigen Begriff zu brauchen. Menschen, die auf viel verzichten, zum Beispiel auf ein regelmässiges gesichertes Einkommen, für genau das können zu machen, was ihnen passt und wo sie Freude daran haben, wo sie darin aufgehen und wo sie meistens so ganz in der Nähe von ihrem Wohnort machen, manchmal sogar im gleichen Haus. Sie sind Lebenskünstler und haben ganz eine hohe Lebensqualität. Das vierblätterige Authentica-Kleeblatt will die Kräfte bündeln, zusammenfassen in einer Bewegung, um dem Ganzen mehr Schub zu geben. Die Authentica-Bewegung orientiert sich nicht in erster Linie am Produkt, sondern am Mensch, der das Produkt herstellt und verkauft. Und an Werten. Das ist das Faszinierende, aber auch die Krux dieser Bewegung. Authentizität, Werte, Transparenz, das tönt alles wahnsinnig gut, lässt sich aber schlecht messen. Es braucht einen Konsens von Gleichgesinnten, die das Gleiche darunter verstehen. Aber so etwas lässt sich nicht in einer kurzen Zeit aus dem Boden stampfen. Ein Konsens wird langsam ausgehandelt und es braucht Zeit, bis eine grössere Gruppe teilt. Die Authentica-Entwickler bekommen zwar viel Zuspruch, die Authentica messen Erfolg, aber mit dem sozialen Kapital, mit Rückgrat, mit Transparenz und mit Leidenschaft auf die Suche nach Investoren und Sponsoren für ihre Bewegung zu gehen, ist nicht einfach. Und so werden sie selber zu Lebenskünstlern. Auch sie haben in den letzten Jahren auf Mängs verzichtet. Die Arbeit, die sie für die Messe in Solothurn machen, ist zumindest teilweise zahlt. Aber die ganze Arbeit für die Konzeption und die Wettplattform, die sie bis jetzt geleistet haben, haben sie gratis gemacht. Ein Investor könnte ein Mäzen sein, ein Betrieb, der mal klein hat angefangen und jetzt gut situiert dasteht, der seine Gespendchen unterstützen will, oder ein passendes Projekt vom Bund. Das ist nicht ganz einfach, weil die Authentica-Bewegung ein bisschen zwischen Stuhl und Bank geht. Und weil sie sich ja auch an keiner Ideologie oder an keinem Label festmachen will. Dann müssen die Investoren auch noch die Werte teilen, die die vier Männer vertreten. Wenn jetzt zum Beispiel eine Grossbank danach viel Kapital anbieten würde, würden sie es nicht annehmen. Das wirkt schon fast ein bisschen religiös. Verstehen sich die Authentica-Gründer als Missionare? Für Rückgrat, Verzicht auf Karrieren und Transparenz produzieren? In einer Welt von Lebensmittelskandalen, möglichst hohen, schnellen Gewinn um jeden Preis, Schnäppli-Jäger und Shoppen aus Langweile?
Das ist eigentlich ein Auffindbarmachen und ein Zusammenführen vom Produzent zum Konsument und nicht unbedingt jetzt, ein Appell oder ein Missionieren.
In den nächsten Monaten muss die Authentica-Bewegung eine Anschubfinanzierung bekommen. Sonst kommt die Webplattform nicht zustande. Kurz vor dieser Sendung habe ich noch kurz mit Raphael Waber geredet. Unterdessen hat ein Unternehmer einen Betrag gesprochen. Jetzt hoffen die vier, dass ihnen das Schub gibt und das andere nachziehen.
Mein Name ist Daniel von Gonten. Ich tue hier Bauern auf dem Hobel Zamsudingen. Wir haben hier einen Wasserbüffelhof, wo wir selber Produkte verarbeiten, die verkaufen und wöchentlich zu merken, für das, die Ware zu verkaufen.
Kaum sind wir beim Laufstall angekommen, haben uns die Büffel schon begrüßt und haben uns ihre massiven Köpfe hergehabt, dass wir sie streicheln. Das hat gerade ein bisschen Mut gebraucht am Anfang. Vor allem beim imposanten Muni im Toto. Aber die Büffel haben uns friedlich die Hände geschleckt.
Ja, es war für uns auch extrem überraschend. Also, als wir die erste Suche da haben, hatten wir schon noch so Respekt. Aufgepasst, wo wir in den Stall weichen. Ja, sie wirken ja schon noch so ein bisschen bedrohlich, wenn sie einmal anschauen. Es ist echt lustig, dass das eben so ein liebes Tier ist, ja.
Wie heißt es mit den Hörnern?
Also die Hörner, die gehören einfach zum Wasserbüffel dran. Das Büffel ohne Horn, das tut mir extrem schade. Es ist ja jetzt so verboten in der Schweiz. Wenn man den Büffel so beobachtet, wie der sich krallen mit den Hornen, also so, die können sich da recht verrenken, die können sich da so von der ganzen Seite nachrebeln mit dem Horn. Also denen würde schon etwas fehlen, wenn sie die nicht hätten.
Der Daniel von Gunten hat Landwirt gelehrt und hat nachher noch ein Ingenieurstudium angehängt. Er hat dann im Bundesamt für Landwirtschaft gearbeitet. Als sein Vater unerwartet früh gestorben ist und der Daniel von Gunten den Hof hat übernommen, waren Wasserbüffel in der Schweiz noch selten gewesen. Er hat gewusst, dass im Jahr 2013 seine Ställe den Tierschutzbedingungen nicht mehr gerecht werden. Darum hat er mit seiner Frau, die italienische Wurzeln hat, eine Nische gesucht, wo er auf kantonale Unterstützung zählen konnte, beim Investieren in einen Umbau. Eine Nische hat er gesucht, wo es Absatzmöglichkeiten gibt und ein Produkt, das ihm Freude macht, darin zu investieren. Er hat mit italienischen Wasserbüffelbauern geredet und ihm haben die Tiere und ihre Produkte gefallen. Die Wasserbüffel sind viel näher bei der Natur als unsere hochgezüchteten Kühe. Es sind robuste Tiere. Der Daniel von Gunten hat noch kein einziges krankes Kalb bekommen. Eine Wasserbüffelkuh gibt aber nur einen guten Viertel von einer durchschnittlichen Schweizer Milchkuh. Dafür bekommt Daniel von Gunten für einen Liter Milch 3 Franken. Direktzahlungen vom Bund für extensive Bewirtschaftung von seinem Land haben bei diesem Entscheid keine wichtige Rolle gespielt. Der Daniel von Gunten hat sich nicht abhängig machen von Beiträgen, die sich alle 4 Jahre wieder ändern können. Er hat möglichst viel Selbstverantwortung übernehmen und etwas machen, das ihn freut und ihm direkte Kundenkontakte ermöglicht. Die Wasserbüffel haben ihre Kälbchen im Herbst. Im Winter gibt es darum am meisten Milch. Mozzarella hat aber Höchstsaison im Sommer. Darum gefrieren die meisten Bauern alle Milch ein und brauchen sie dann in der warmen Jahreszeit für Mozzarella. Das wollte Daniel von Gunten nicht. Er wollte das ganze Jahr durch produzieren und er wollte vor allem auch frische Milch verwerten.
Wir haben dann auch ein bisschen anders ausprobiert und haben gemerkt, es gibt geniale Produkte eigentlich aus dieser Büffelmilch. Und ich fand es eigentlich auch schade, dass man den Büffel nur auf die Mozzarella reduziert.
Und wie habt ihr das entwickelt? Könnt ihr selber die Produkte herstellen oder arbeitet ihr mit jemandem zusammen? Wie geht das?
Alles, was so Herdkäse ist, das wir müssen lagern müssen, lassen wir in der Käserei Reutigen machen. Er hat dort sehr lange Erfahrung mit Geiss und Schaf. Und das hat ihm natürlich dann geholfen, weil die Büffelmilch ist relativ näher Schafmilch. Mhm. Er macht jetzt ein Raclette, macht Mutschli und macht so ein Gamonbärli aus Büffelmilch. Und das ist also sehr gut gekommen. Und dann hat man natürlich einfach auch probiert, einfach zu käsen mit Rezept, wie man es bei Kuh kennt. Und hat mal geschaut, was daraus wird. Und hat je nachdem noch ein bisschen Anpassungen vorgenommen. Je nachdem, eben, wie man das Produkt wollte.
Das ist das Besondere vom Berner Bio-Büffel, der Marke von Dani und Sandra von Gunten. Sie verkaufen frische Milch, Anken, sie machen selber Joghurt und Quark, Frischkäse und Mozzarella. Der Dani von Gunten ist der einzige Büffelbauer in der Schweiz, der eine so grosse Palette von Wasserbüffel-Milchprodukten anbietet. Er hat sogar eine Feta und eine Halloumi entwickelt, ein Raclette und ein Büffelmutschli. Der Daniel von Gunten ist der Wasserbüffel-Pionier der Schweiz. Er hat auch eine spezielle Technik, die Büffel zu melken. Es gibt nämlich viele Büffelbauern, die den Kühen das Hormon Oxytocin spritzen, weil sie Mühe haben, die Milch zu geben.
Auf einmal bin ich sehr skeptisch, dass man da gegen spritzen. Mhm. Und die Gefahr ist dann da, dass man dann, das in Italien in vielen Betrieben sieht. Die tun einfach morgen und abend vorweg spritzen, für dass die Milch kommt. Und wenn sich das Tier mal an das hat gewonnen, dann gibt es eigentlich kein Retour mehr. Oder? Dann muss man einfach gegen spritzen. Das kommt für mich nicht in Frage. Eben darum, wir haben dort den Trick herausgefunden, dass eigentlich, wenn wir das Kalb nebendran nehmen, dass das den genau gleichen Effekt hat, wie wenn man Oxytocin künstlich spritzen würde.
Die Kälbchen sind also beim Melken dabei. Während der ersten 10 Tage dürfen sie Muttermilch trinken. Der Daniel von Gunten lässt sie bei der Mutter das Uter austrinken. Dann werden sie dann langsam auf Kuhmilch umgewandelt. Weil der Daniel von Gunten ja auch noch Kühe hat, die auch Biomilch geben, hat er auch noch gerade Milch selber für seine Kälber. Sie vertragen die Kuhmilch gut. Und die Kühe gewöhnen sich an das Melken und geben die Milch von selber.
Was sicher speziell ist die extensive Haltung. Die fressen in ihrem Leben wirklich nur Gras und Heu. Also wir geben kein Getreide oder Mais oder irgendwelche Silage. Also es ist wirklich noch Rohfutter, eben, wie es der Natur würde entsprechen, sagen ja. Vom gut betuchten, aber bis zum Sozialempfänger, der einkaufen kann. Es gibt eine Kundschaft, die Allergiker ist auf Kuhmilch. Oder? Das ist sicher eine Sparte, die zu uns kommt. Und dann gibt es einen grossen Teil der Kundschaft, der eben auf die Ernährung sehr bewusst schaut, weil Büffelprodukte sind sehr gesund, sind sehr gut verdaulich. Und dann eben der Merikunde, der etwas Spezielles will und der will wissen, von wo es kommt, wie es produziert wird, was eben direkt will.
Wo euch will kennen, oder?
Genau, sicher auch, ja. Das ist sicher ein wachsender Teil, eben wirklich die Kunden, die wirklich wollen wissen, von wo ihr das Essen kommt.
Die Hälfte der Produkte vermarktet Daniel von Gunten selber. Er fährt zu Merit und verkauft und verschickt ab Hof. Den Rest gibt er in die nahe Käse und in Bioläden.
Zu viel und zu wenig sind sehr nah beieinander, wenn man so klein ist. Wenn man gerade viel hat, hat man dann gleich nicht die Möglichkeit für einen grossen Kanal, weil dann hat man ja dann gleich zu wenig. Oder? Solange wir in der Nische, wo ich bin, solange ich die Produkte dort absetzen kann, dann ist es ein guter Verdienst. Es muss auch gerne verkauft sein, das Produkt, ja.
Die müsst quasi zu eurer Kundschaft schauen und bringen, oder?
Genau, ja. Das ist wichtig. Es ist, ja, sie kommen heute, es gibt schon Leute, die vorbeikommen, aber sie klopfen nicht mehr an, für zu fragen, ob man etwas verkaufen will. Also man muss ein bisschen etwas dafür tun, ja.
Und macht ihr das gerne oder ist das eher eine Last?
Ich mache das sehr gerne. Der Kontakt mit dem Konsument direkt, das ist mir sehr wichtig und es gibt auch sehr viel Motivation. Man hat wirklich die direkte Rückmeldung vom Kunden. Jetzt eben gerade beim Wochenmarkt ist das schön. Man kann wieder etwas Neues kreieren, kann es verkaufen und am Samstag drauf kommt der Kunde schon mit der Rückmeldung, wie es ihm gefallen hat, was nicht ist gut war oder was ist gut war. So. Das gibt dem wirklich Motivation.
Die Authentica ist für Daniel von Gunten sehr erfolgreich verlaufen. Er begrüßt hier, dass eine Internetplattform geplant ist. Er erlebt häufig, dass die Menschen gar nicht wissen, dass es so Produkte, wie er sie jetzt herstellt, gibt. Nachfrage nach seinen Produkten, gerade am Wochenmarkt zu Bern, wo man ihn jeden Samstag antrifft, steigt. Dass die speziellen Interessen haben, Produzenten, die mit ihrem ganzen Sein hinter den Produkten stehen und innovative Ideen umsetzen, sich auch finden, das ist die grosse Herausforderung. Marketingbudget hat Daniel von Gunten Käse. Mund-zu-Mund-Propaganda ist der Weise. Genau da hängt die Authentica-Begründer ein. Sie wollen wertorientierte Konsumenten ansprechen.
Das sind Leute, die sich vielleicht auch damit auseinandersetzen, was sie essen. Also sie wollen mehr darüber wissen. Eigentlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, vor allem Leute, die mehr wollen darüber wissen über die Produkte, die sie kaufen. Und die wollen auch einen Dialog führen mit eben dem, was es in die Hand gibt, das Produkt. Und das sind nicht nur Leute, die viel Geld haben, sondern Leute, die vielleicht nicht als erstes Kriterium den Preis haben, sondern zuerst mal wollen wissen, wie so etwas produziert wurde oder was es genau ist oder wie man es verwenden kann. Und dann erst nachher beim Zahlungsvorgang, wenn ihr so wollt, fragen, wie teuer es ist.
Dass gäng mehr Konsumenten wollen wissen, was sie essen, ist in Fachkreisen unbestritten. Das zeigt der Erfolg von Bioprodukten, ganz besonders Biofleisch, von Fairtrade und von regionalen Produkten in Grossverteiler. Ein Schweizer Haushalt gibt im Schnitt 6,8% für Lebensmittel aus Läden oder vom Merit aus. Es gibt nur 4 Länder, wo der Anteil vom Essen gemessen am Einkommen noch tiefer liegt als in der Schweiz. Noch vor 25 Jahren war es ein guter Drittel mehr. Es ist also für viele Schweizerinnen und Schweizer nicht die Frage, ob man qualitativ wertiger essen vermag, sondern die Frage der Priorität. Aber wie sieht es mit Handwerk oder Kunsthandwerk aus? Auf der Authentica war der Tenor bei den Besucherinnen und Besuchern, dass sie gerechtfertigt und sie sind auch bereit, mehr auszugeben. Von Raphael Waber weiss ich, dass es Lebensmittelproduzenten an Authentica einfacher haben als Handwerker. Ausstellerinnen wie Patricia Müller, die kleinere Stücke verkaufen, die nicht so teuer sind, zum Beispiel eben eine handgeschöpfte Karte, haben einen guten Absatz. Aber Handwerker mit hochpreisigen Produkten, wie zum Beispiel ein Lavabo, das aus Stein gehauen ist, die haben es schwerer, Kunden zu finden. Die 4 Männer, die sich vor einem Authentica-Wagen gespannt haben, haben nicht einfach nur Respekt und Freude an den profilierten kleinen Unternehmer. Sie nehmen in Anspruch, einem Bedürfnis zu dienen, das in unserer Gesellschaft vorhanden, ja sogar angesagt sei. Dabei stützen sie sich auf das Gedankengut von Markt- und Zukunftsforscher. Zum Beispiel auf die Arbeiten von David Bosshardt, dem Leiter vom Gottlieb-Duttweiler-Institut. David Bosshardt, sein vielbesprochenes Buch «The Age of Less», ist eine wichtige Grundlage für ihre Bemühungen für die Authentica. Zuerst hatte David Bosshardt keine Zeit für ein Interview. Er, der in seinem Buch «Für weniger ist mehr» plädiert, ist selber massiv im Stress. Er hätte aber doch noch Zeit gefunden, wenigstens am Telefon ein Interview zu geben. In seinem Buch «The Age of Less», also «Das Zeitalter vom Weniger», geht David Bosshardt davon aus, dass das Weniger die neue Wohlstandsformel der westlichen Welt wird. Immer noch mehr vom Gleichliegen, immer noch mehr Wachstum, noch mehr Konsum, immer noch mehr Schulden und noch mehr Ressourcenverschleiß kann es nicht geben. Es reicht nicht für alle Menschen. Darum plädiert David Bosshardt für eine bewusste, vernünftige Konsumkultur. Zuerst wollte ich von ihm natürlich wissen, wie er authentisch definiert.
Das Wort authentisch entspricht einem romantischen Bedürfnis in einer Welt, die sich sehr schnell ändert, wo sehr viel Unsicherheit da ist, wo die Sehnsuchtsfelder auch von den Konsumenten sich verändern. Und von dort ist klar, authentisch wird von jeder Person ein bisschen anders definiert. Es ist eigentlich ein dumpfes Bewusstsein, irgendetwas muss sich ändern, es muss wieder näher zu mir herankommen, ich muss mehr Verständnis haben für etwas. Also es ist mehr ein unbewusstes Gefühl und es drückt eine gewisse Sehnsucht aus, wo man positiv wie negativ natürlich kann mit knallhartem Marketing kapitalisieren.
Also Geld machen mit der Sehnsucht der Menschen. Wieder zurückgehen zu überblickbaren, direkt geführten, kleinen Strukturen, zum aus dem Teufelskreis von schnellem Gewinn um jeden Preis und dem Zwang, immer noch mehr zu wachsen und grösser zu werden und immer mehr und schneller zu konsumieren, rauszukommen. Das ist ein Rat aus dem David Bossart im Buch. Die Authentika setzt genau auf das. Darauf angesprochen, sagt der David Bossart:
Wenn wir schauen, was ist global cool, was kommt global an bei den Leuten, ob sie nach Indien gehen, ob sie nach Brasilien gehen, dann ist es eher das Kleine, das gegenüber dem Grossen bevorzugt wird. Es ist gerade im Food, auch in den Schwellenländern, eher das Lokale, eher da, wo man von dem kauft, was man kennt. Es ist eher das Ursprüngliche, es ist sicher das, was sicher ist. Für uns vielleicht unverständlich, aber trotzdem sehr wichtig, das, was hygienisch ist. Also da sieht man schon, dass eigentlich gewisse Linien kommen, die eigentlich am grossen Megatrend einfach mehr konsumieren, schneller konsumieren, mehr vom Gleichen widersprechen tut. Also da kann man sicherlich sagen, es geht in die Richtung, wenn man schaut, was ist global überhaupt möglich im Konsum.
Profilierte Kleinunternehmen im Bereich Lebensmittel und Handwerk zu fördern, findet David Bossart eine gute Idee.
Was ich sehr positiv finde, ist, wenn man sagt, man tut das Unternehmertum und motiviert die Leute, die sagen, ich habe Freude, gewisse Produkte zu machen, ich habe Freude an handwerklichen Produkten. Das finde ich sehr gut, weil die Menschen sollen letztendlich die Sachen, die sie machen, auch gerne machen. Dass ich denke, der kommt noch eigentlich vor dem Konsum. Wir sind zu stark konsumtrieben worden in den letzten zwei Jahrzehnten. Früher war der Produzent in der mächtigen Position, heute ist es der Konsument. Ich glaube, Menschen, die selber wieder lernen, etwas zu produzieren, die intrinsisch motiviert sind und nicht einfach irgendwie ein Pensum abspulen, die leben letztendlich auch glücklicher und werden bewusster mit dem Konsum umgehen. Das ist eigentlich mein Punkt, warum man sagen kann, small is beautiful hat sicherlich eine gewisse Berechtigung in dem ganzen skalenorientierten, volumenorientierten, grössenorientierten Umfeld.
Eine These, die in der Arbeit von David Bossart immer wieder aufscheint, ist, dass Meriten Gespräche seien. Auch die Authentika-Bewegung setzt ganz fest auf das Gespräch zwischen Produzent und dem Konsument. Das bewertet David Bossart grundsätzlich positiv.
Man kommt ein Feedback über, man kann eine Antwort erwarten, weil man sonst als unfreundlich gelten tut. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass es Bewertungen gibt. Oder wir schauen nur noch auf Ratings und Rankings. Da kann es auch zu negativen Folgen führen. Man kann auch Schaden anrichten. Also von dort her wird sich das vielleicht ausbalancieren. Aber es ist klar, innerhalb von der ganzen Marketingentwicklung, Kommunikationsentwicklung, sind Gespräche in verschiedensten Formen viel wichtiger geworden. Also es ist klar, wenn sie das Gefühl haben, und es geht letztendlich auch um das Gefühl, das dann entsteht, dass halt eben die Produkte aus einer kleineren Produktion kommen, dass sie aus einem Hintergrund kommen, wo vielleicht sorgfältiger geschafft worden ist, auch wenn das selbstverständlich häufig oder zumindest manchmal eine Illusion ist, dann haben sie einen höheren Grad von Verbundenheit, weder wenn sie irgendwie in einen anonymen Laden reingehen, wo sie wissen, dass es ein internationaler Konzern dahinter. Aber das sind natürliche menschliche Reflexe gegenüber einer komplexen Umwelt, die unverständlicher wird, wo Konflikte zunehmen, wo Durchschaubarkeit abnimmt. Also man muss einfach immer auch selbst die Bewegungen, die man für sympathisch annimmt, kritisch hinterfragen.
Einer Webplattform, die profilierte Kleinunternehmer und wertorientierte Konsumentinnen und Konsumenten zusammenbringen soll, gibt der David Bossart keine grosse Chance. So wie er authentisch definiert, die dumpfe, unbewusste Sehnsucht, ist es zu wenig, um einen durchschlagenden Erfolg zu haben. Zwar misst David Bossart in seinem Buch «Netzwerk von Gleichgesinnten» einen grossen Wert und ein grosses Zukunftspotenzial aus. Aber im Fall von Authentika hat er gefunden, vergleichbare Plattformen gäbe es ja schon.
Ja, Begeisterung ist immer gut am Anfang, aber sobald sich das konsolidiert, das sieht man bei jedem Start-up, dann langt dann irgendwann die Begeisterung nicht mehr, dann braucht man Strukturen, dann braucht man halt eben gleich irgendwie Marketing wieder, dann wird es eben gleich irgendwie wieder eine Marke. Dann muss man es vielleicht wieder aufgeben und wieder neu anfangen, wenn man ganz hart ist.
Also, ihr seid eher skeptisch?
Nein, ich bin nicht skeptisch, aber ich frage mich einfach, ob das nicht mittelfristig einfach auch wieder etwas Grösseres wird und dann ist man genau in der gleichen Bewegung rein wie alle anderen. Dann wird es eine Bürokratie, dann hat man neue Ansprüche, dann wird es eine Maschine, dann hat man einen Haufen Ineffizienzen. Das ist die normale Entwicklung natürlich von jedem Unternehmen. Also von dort her eigentlich möglichst lang können klein sein, einigermaßen profitabel, glücklich leben, ist die schönste Zeit.
Mhm. Das ist ja aber eigentlich genau das, was die Leute, die Plattform machen wollen, eben diesen Menschen ermöglichen wollen, die sie in ihrer Plattform haben. Dass eben das Wachstum nicht einfach um jeden Preis da nur das Wichtigste ist. Sie möchten eigentlich gerne eben sättigen Unternehmen, wie soll ich sagen, wie eine bessere Chance geben, auch ihre Konsumenten zu finden. Das ist eigentlich ihr Ziel.
Ja gut, ich meine, das haben sie überall. Das haben sie auch beim Migros, beim Coop, beim Aldi, beim Lidl. Auch dort haben sie immer mehr natürlich lokale Produzenten. Am Schluss ist dann die Frage, was ist der Unterschied?
Genau diese Frage hat Authentica-Begründer sich selber auch gäng wieder gestellt. Und auch von verschiedener Seite gäng wieder gehört. Authentica ist auf eine Art eine Marke und auf eine Art gleich nicht. Darum haben die vier Initianten der Authentica-Bewegung seit meinem Interview weiter am Konzept gearbeitet. Der letzte Stand ist, dass die Authentica eine Dienstleistungsmarke ist. Der Name von dieser Kraft in der Schweiz, die profilierte Kleinunternehmer in Wert setzt und fördert und in Politik und Gesellschaft Diskussion darüber lanciert. Diese Marke ist neu in einer gemeinnützigen Förderstiftung zusammengefasst. Authentica ist aber keine Produktmarke. Es ist nicht das Ziel, Authentica Rüebli oder einen Authentica Käse zu produzieren. Neben der Stiftung haben die vier Männer unterdessen auch noch den Verein Authentica Schweiz gegründet, wo alle, die an die Messe kommen oder wollen auf dieser Webplattform sein, einen Mitgliederbeitrag von 100 Franken im Jahr zahlen und jährliche Netzmiete. Der Verein fördert die Arbeit an der Plattform, die das Nummer 1 für profilierte Kleinunternehmen sein will und die Mandat vergibt für Authentica-Messen in verschiedenen Regionen und andere Aufträge, die müssen selbsttragend sein müssen. Es ist ein Förderverein, keine Aktiengesellschaft. Es geht nicht um Rendite, sondern um Wirtschaftlichkeit. Die für die Plattform und die Messe arbeiten und die von der Plattform profitieren, sollen können leben und überleben. Neu wollen Authentica-Gründer auch andere Kräfte auf ihre Plattform holen, zum Beispiel Fachhochschulen. Das Fördern von profilierten Kleinunternehmern hat für David Bossart Zukunft. Sich am Konsument zu orientieren und ihm nachzurennen, empfiehlt er nicht, weil sich das Konsumverhalten immer wieder ändere und launisch sei. Was sagt er zum Vorwurf, handgemachte, in der Schweiz hergestellte Produkte seien sowieso nur etwas für die gut Betuchten? Ein reiner Luxus?
Wenn Sie das Haushaltsbudget anschauen, wenn Sie knapp in Kasse sind, dann schauen Sie vermutlich eher auch bei Foodprodukten auf den Preis. Aber Sie sehen auch bei Bioprodukten, das ist nicht so, dass einfach Leute mit wenig Haushaltseinkommen kein Bioprodukt kaufen. Die kaufen dann vielleicht selektiver. Also der Wunsch nach Mehrwert, der ist sicherlich auch etwas, wo je nach Produktkategorie bei sehr viel mehr Konsumenten eigentlich da ist, als wir denken tun. Aber es ist klar, es ist auch ein Wohlstandsphänomen, ist so. Klar. Also es gibt Hardcore-Naturwissenschaften, die sagen, warum kaufen sie Bio? Es ist überhaupt nicht erwiesen, dass das Bioprodukt wirklich gesünder ist, dass es überhaupt besser ist, als ein normal produziertes Produkt. Also von dort her ist immer natürlich auch ein Vertrauensvorschuss in diesen Mehrwertprodukten. Es ist ein Goodwill dahinter. Aber nochmal letztendlich hat es den positiven Effekt, dass ich lustvoller konsumieren tue. Und allein da ist natürlich auch schon ein gewisser Mehrwert wert.
Das vierblätterige Authentica-Kleeblatt ringt um die geeignete Form, die ihnen ermöglicht, ihr Ziel zu erreichen. Die Suche nach Investoren ist im Moment ein zentrales Anliegen, dass das Projekt nicht versandet. Ich habe David Bossart gefragt, was er den Authentica-Gründer in dieser Hinsicht empfiehlt. Auf Unterstützung vom Bund zu hoffen, davon ratet er ab. Das gebe nur wieder neue, komplizierte Strukturen und Bürokratien.
Es gibt Möglichkeiten über das Internet, das ganze Crowdfunding. Das ist vielleicht erst am Anfang, aber rein jetzt von der Infrastruktur her gibt es genügend Möglichkeiten, Geld zu finden für gute Ideen. Das können ganz kleine Beträge sein. Wenn Sie einen Haufen kleine Beträge zusammenzählen, kommen Sie auf einen grossen Betrag. Es gibt genügend Leute in der Schweiz, die keine Ahnung haben, wie sie ihren Stutz investieren sollten. Also vom Potenzial her in der Schweiz, wir haben eigentlich sogar viel zu viel Geld und nicht zu wenig Geld, um so Sachen zu lancieren.
Genau das ist der Knackpunkt. Gelingt es solchen Initiativen wie der Authentica-Bewegung, genug Investoren zu finden?
über die Authentica-Bewegung des SRF1-Redaktorin Yvonne Scherer in der Sendung «Doppelpunkt». Technik Tobias Friedrich und Roli Fatzer.
SRF 1 Doppelpunkt.
Wenn Sie die
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.